HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. Sommerzeit ist Festivalzeit. In Hessen laufen gerade einige Festivals rund um Film, Musik und Theater. Dieses Wochenende startet in Frankfurt auch die Sommerwerft. Ein Theater- und Performance-Festival, das sich nicht nur durch die gebotene Kunst auszeichnet, sondern auch durch seine besondere Atmosphäre und die Lage direkt am Main.
Das ist halt wirklich ein Platz, wo sich alle treffen. Die Oma sitzt neben dem Punker, hier kommen sie alle hin.
Sagt Bernhard Bub, Organisator der Sommerwerft. Einer von ganz vielen, die dafür sorgen, dass auch in diesem Sommer wieder am Mainufer Kultur gelebt werden kann. Die Sommerwerft ist eines der Highlights des Festivalsommers in Frankfurt. Direkt am Mainufer am Fuß der EZB entsteht für ein paar Wochen ein Spiel- und Auftrittsort für Theatermacher, Musiker und Performancekünstler aus aller Welt. Und zwar ohne Eintritt. Damit das überhaupt möglich ist, braucht es viele helfende Hände. An die 400 Helfer sind es. Die meisten von ihnen sind Volunteers. Sie arbeiten also freiwillig, ohne finanzielle Entschädigung. Und sie kommen aus allen Teilen der Welt.
My name is Ilse and I'm from Mexico.
I'm Hannah from Australia.
Hey, I'm Bridie. I'm from Australia as well.
My name is Luisa. I'm Brazilian.
My name is Eden. I'm from California.
My name is Sebastian and I'm from Colombia. I came here to Sommerwerft specifically because I like the people, I love art. Everyone here is super cool, super smart, and they do things in an amazing speed. They work a lot, and they're just cool people to hang around.
You can tell that everyone's enjoying working hard together, and it's really rewarding.
Die Liebe zum Theater und zur Kultur, die Freude an der Zusammenarbeit mit vielen Menschen und das Gefühl, etwas gemeinsam geschaffen zu haben. Das ist die Motivation, warum junge Menschen von überall herkommen, um die Sommerwerft zum inzwischen 18. Mal auf die Beine zu stellen. Für einige ist das so erfüllend, dass sie immer wieder kommen, wie Clara aus Hamburg.
Es ist ein super schönes Projekt und es macht Spaß, daran so teilzunehmen. Und ich finde, es ist super wichtig, das so zu unterstützen und das möglich zu machen, dass hier Straßenkünstler eben auftreten können im Rahmen eines Festivals und dass das alles mal so geballt zusammenkommt. Ja, das merkt man schon, dass es allen Freude macht, die hierher kommen, das angucken können, aber auch eben den Leuten, die hierher kommen und Auftritte haben. Also für alle eine Bereicherung.
Und zwar ab sofort. Dieses Wochenende hat die Sommerwerft begonnen. Bis zum 4. August gibt es internationales Theater, Musik, Tanz, Kinderprogramm und Poetry Slam. Das alles an der Weseler Werft am Ufer des Mains vor der Kulisse der Stadt. Hier habe ich kurz vor dem Start Bernhard Bub getroffen. Er ist der Vorstand des Vereins Protagon, der das Festival organisiert. Ich habe ihn gefragt, was die Sommerwerft ausmacht, was der spezielle Charakter dieses Festivals ist.
Ja, ich sage immer, unter der Überschrift eines Festivals ist es doch eigentlich ein Projekt, was viel mehr will, als halt nur hier ein Kulturangebot zu sein. Wir wollen ja hier in der Stadt diesen Freiraum, also diesen Raum hier unten am Fluss. Im Hintergrund steht ja jetzt auch die Europäische Zentralbank, die ist da ja hingebaut worden. Wir wollen einfach diesen Ort transformieren und hier auch eine andere Lebensrealität schaffen für den Zeitraum. Das läuft über Kultur. Kultur, darstellende Kunst, Sing- und Songwriter-Auftritte, Kino, Poetry Slam und Tanz und natürlich auch den ganzen großen Open-Air-Theateraufführungen. Einfach eine ganz andere Auseinandersetzung oder auch Form, sich aufzuhalten oder sich zu fühlen. Das ist halt hier auch kein Club oder kein schickes Restaurant, sondern das ist halt wirklich ein Platz, wo sich alle treffen. Also alle, damit meine ich tatsächlich alle. Ich sage mal, die Oma sitzt neben dem Punker. Hier kommen sie alle hin.
Ein Alternative, ein anderer Lebensraum soll hier entstehen während des Festivals. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ja, der ganze Raum ist umgestaltet worden von uns. Hier gibt es keinen einzigen Stand, den wir nicht selbst hergestellt haben. Aus Bühnenbildern und aus Material. Viel recycelt natürlich. Nachhaltig ist uns sehr wichtig. Und gut angeordnet, so dass man sich hier, sage ich mal, so ein kleines Dorf vorstellen kann. die Atmosphäre, die die Menschen willkommen heißt, hier sich die Ecke auch auszusuchen, wo man gerne sitzen will.
Die Sommerwerft lebt von den Helfern. Es sind an die 400 Helfer. Die meisten von denen sind Volunteers, sind dabei, ohne dafür irgendeine Entschädigung zu bekommen. Wie schafft man das, so viele Leute immer wieder zu motivieren, hier dabei zu sein?
Das ist in der Tat ein Riesending, weil wir haben auf der einen Seite über eine Workaway-Plattform Leute gefunden, die von ganz weit her kommen, aus wirklich der ganzen Welt zu uns kommen und dann auch über den Zeitraum bei uns leben. Also alle haben das Gefühl, sie erschaffen gemeinsam das, was hier auch steht, und kriegen dafür, wenn es dann halt auch kein Geld ist, diese Atmosphäre und diesen Dank und diesen Moment, der hier sich überträgt auf alle. Also dieser dabei zu sein und sich als Teil von was Großem zu fühlen, motiviert schon sehr. Ne?
Die meisten Helfer verzichten auf Geld, auf eine Aufwandsentschädigung, aber ein Festival kostet ja einfach auch Geld. Dieses Jahr hat die Stadt Frankfurt ja knapp 50.000 Euro dazugegeben. Reicht das oder wo kommt der Rest her?
Natürlich reicht das nicht, wenn wir 200.000 von der Stadt kriegen zum 20-Jährigen. Das ist in 2 Jahren. Das würde sehr das Risiko mindern. Da steuern wir gerade so ein bisschen hin.
Also das heißt, die Zuwendungen der Stadt, die sollten sich bitte nochmal vervierfachen in den nächsten Jahren. Trotzdem ist es jetzt auch dieses Jahr wieder gelungen, ein großes Programm aufzustellen. Das Programm ist wahnsinnig umfangreich. Was wären jetzt mal, um mal so Anhaltspunkte zu geben, aus Ihrer Sicht so Highlights, die man auf keinen Fall verpassen sollte?
Ja, die großen Outdoor-Aufführungen, die immer am Freitag und am Samstag stattfinden. Mit Sicherheit auch im Theaterzelt die Indoor-Geschichten. Das Programm ist sehr anspruchsvoll ausgewählt. Sonntags der Flow-Market, so wie wir ihn nennen, also da, wo es float, wo es fließt, neben dem Fluss, so ein sich begegnen Flohmarkt.
Gäbe es denn noch einen persönlichen Tipp für die diesjährige Sommerwerft?
Der persönliche Tipp, die Aufführung von Antagon am letzten Wochenende mit Traum einer Sache. Ein Stück, was wir dieses Jahr speziell neu bearbeitet haben, was sich mit der 68er Bewegung und den Kämpfen und Sehnsüchten und Revolutionsgedanken dieser Zeit auseinandersetzt und natürlich unseren eigenen. Und man kann man sich schon vorstellen, da geht es nicht nur leise her, und einiges an Feuer wird man auch sehen in der Show, denke ich.
Essen und Trinken ist auch immer sehr international, aber Fleischesser werden dieses Jahr nicht auf ihre Kosten kommen. Die Sommerwerft ist dieses Jahr vegetarisch. Warum?
Also wir haben diese Diskussionen werden ja überall geführt, also auch bei uns. Und auch wenn ich jetzt selbst gar kein Vegetarier bin, ich finde es eine gute Idee. Jemand hat ausgerechnet, dass wir unheimlich viel CO2 dadurch der Welt erspart haben. Und ich finde es eine gute Sache, dass vielleicht auch Nachahmung bringen kann für andere Festivals. Ne?
Also das heißt, die Sommerwerft gibt da auch ein politisches Statement ab?
Ja, mit Sicherheit. Wir gucken uns die Probleme genau an, die im Moment gerade da sind. Das ist ja Teil unseres Lebens. Wir haben ja so einen Slogan hier für dieses Jahr: Gutes Klima fängt in den Herzen und Köpfen an.
Bernhard Bub, Vorstand des Vereins Protagon, der die Sommerwerft organisiert. Das Festival geht noch bis zum 4. August. Und es gibt in Hessen noch weit mehr. Das Kurzfilmfestival Shorts at Moonlight zeigt nach Einbruch der Dunkelheit noch bis zum 10. August Kurzfilme vor großartiger Kulisse in Höchst und Österreich-Winkel. In der Stiftsruine in Bad Hersfeld sind noch bis 1. September Theater, Konzerte und Musical zu sehen. Und die Konzerte des Rheingau Musikfestivals laufen noch bis Ende August. Und dann wäre da noch ein Festival, für das man das Haus gar nicht verlassen muss. Das ARD-Radio-Festival. Die Kulturradios der ARD haben ab diesem Wochenende bis Mitte September jeden Abend ab 20 Uhr ein spezielles Programm. Da gibt es Konzertübertragungen von den großen europäischen Musikfestivals, Gespräche, Jazz, Kabarett und Lesungen. Ursula Böhmer hat den Überblick.
Aufwühlende Töne zu Beginn des ARD-Radio-Festivals. Das La Follia Barockorchester und die amerikanische Sopranistin Robin Johansson spüren bei den Arolser Barockfestspielen dem Lebensweg der venezianischen Primadonna Maria Domenica Polon nach, die einst bei Antonio Vivaldi in die Lehre ging. Jazzliebhaber werden immer montags mit herausragenden historischen Konzerten überrascht. darunter die Miles Davis Group bei den Berliner Jazztagen 1969 mit ihrem Album Bitches Brew oder das World Saxophone Quartet, das Jimi Hendrix beim deutschen Jazzfestival Frankfurt vor 10 Jahren seinen Tribut zollte. Aktuelle Alben und neue Produktionen aus den Funkhäusern der ARD werden an den anderen Wochentagen vorgestellt. Weltmusik, Chanson, Folk oder Filmmusik wird dann jeweils sonntags kurz vor Mitternacht an der Hörbar serviert. Um eine Leiche in einem Olivenölfass und ein Land mit 15 Geheimdiensten dreht sich der neue Roman von Rafik Shami mit dem Titel »Die geheime Mission des Kardinals«. Shami blickt darin auf die Zeit in Syrien vor der Arabellion zurück.
Ich mag nicht über Revolutionen schreiben. Das ist eine Schwarz-Weiß-Malerei, das ist Kitsch. Ich mag aber über die Zeit davor schreiben. Genau kurz davor fängt an, die Erde zu beben und Risse zu bekommen. Der ganze Geheimdienst kann das nicht mehr stoppen, dass sein Ruf am Boden liegt, dass der Staat keinen Respekt mehr bei den Menschen hat, dass all diese Korruptionen auf die Oberfläche kommen, nicht mehr so gedeckt werden und so weiter. Und das ist eine Atmosphäre, die vielleicht etwas den Hintergrund erklärt, warum das passiert ist, nicht wahr? Ohne Moral zu predigen, ohne Zeigefinger und ohne die Wahrheit zu besessen.
Udo Schenk und Jürgen Tarach werden Shamis Roman in 40 Folgen lesen. Prominente aus Literatur, Film, Musik, Kunst, Philosophie und Zeitgeschichte kommen in der Reihe »Das Gespräch« zu Wort. Darunter sind der Aktivist Raoul Krauthausen, die Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann und die Comedienne Caroline Kebekus. Freunde des Kabaretts kommen bei dem Satiriker Horst Evers auf ihre Kosten oder bei den Preisträgerinnen und Preisträgern des Radio-Kabarettpreises Salzburger Stier 2019. So bietet das ARD-Radio-Festival einen Sommer voller Hörerlebnisse.
Ursula Böhmer über das ARD-Radio-Festival. Es läuft ab diesem Wochenende jeden Abend in den Kulturradios der ARD. Das komplette Programm gibt es auf ardradiofestival.de.
HR-Info. Kultur.
Der Sommer ist nicht nur Festivalzeit, sondern auch die Zeit der Kinokomödien. Leichtes Programm für ein leichtes Lebensgefühl. Diese Woche sind gleich 3 Familienkomödien angelaufen, 2 aus Frankreich und eine aus Israel. Und Jan Tussing hat sie alle gesehen. Jan, Ausgeflogen heißt eine französische Komödie über eine Mutter, die nicht wahrhaben will, dass ihre Tochter erwachsen geworden ist und jetzt auf eigenen Füßen stehen will. Solche Geschichten gibt es ja immer wieder. Hat dich diese Variante überzeugt?
Ja, hat sie. Also ich bin bei Mutter-Tochter-Themen immer so ein bisschen skeptisch, weil die Grenze zwischen Kitsch und Kunst, die ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Und es gibt zu viele seichte französische Komödien. In Ausgeflogen lässt die Regisseurin, das ist Lisa Azuelos, viele autobiografische Töne anklingen. Und das, glaube ich, macht es auch so authentisch. Sie begegnet ihrer Mutter, die ganz toll gespielt wird von Sandrine Kiberlain, sehr ironisch. Sie nimmt sie aufs Korn, sie nimmt ihre Übermama-Helikopter-Funktionen aufs Korn. Und dadurch gibt es so einen lustigen Aspekt, so einen witzigen Aspekt, der aber nicht oberflächlich ist.
Worum geht's denn da ganz genau?
Also es geht darum, dass die Mutter, wie gesagt gespielt von Sandrine Kiberlain, durchdreht, nachdem sie erfährt, dass ihre jüngste Tochter nach dem Abi ein Studium in Kanada beginnen will und jetzt als letztes ihrer 3 Kinder das Haus verlassen soll. Und deswegen macht sie mit ihrem Smartphone viele kleine Videoclips als Erinnerungen, so ein bisschen so, als ob sie sie nie wiedersehen würde. Das dramatisiert die ganze Geschichte und man sieht, wie sie immer dünnhäutiger wird. Und als sie dann das Smartphone verliert mit ihren Erinnerungsvideos, da bekommt sie einen Hysterieanfall vor ihren Kindern und die überlegen sich dann, wie sie ihre Mutter beruhigen.
Es gibt dann noch einen Familienfilm, das ist eine Vater-Sohn-Geschichte jetzt wiederum, und zwar aus Israel, Back to Maracana. Hier geht es um gleich 3 Generationen, Vater, Großvater und Enkel. Ist das auch eine Komödie?
Ja, eine schöne Komödie, auch wieder was fürs Herz. Nach der Mutter-Tochter-Beziehung jetzt die Vater-Sohn-Geschichte. Es geht um einen fußballfanatischen Brasilianer jüdischer Herkunft. Der hat sein Heimatland verlassen und ist nach Israel ausgewandert. Warum, das erfahren wir am Ende des Films. Und er verwirklicht sich einen Lebenstraum und fährt zurück nach Brasilien in seine Heimat zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Er nimmt seinen Sohn mit, der gerade in Trennung lebt und nicht so wahnsinnig viel auf die Reihe kriegt. Immer im Clinch mit seiner Ex-Frau oder Frau liegt und er nimmt auch dessen Sohn mit, also seinen Enkel, der unter der Scheidung etwas leidet. Also im Grunde sind da drei Generationen auf einem Haufen, die mieten sich einen Camper und touren durch Brasilien von Stadion zu Stadion und wir lernen die Familie kennen, da gibt es noch einen weiteren Teil der Familie und nebenbei verliert Brasilien gegen Deutschland mit sensationellen 7:1. Also das wird sehr emotional.
Also leider kein Happy End, weil leider Brasilien nicht Weltmeister wurde.
Das stimmt, kein Happy End für brasilianische Fußballfans. Aber Vater und Sohn finden wieder zueinander und Fußball und Identität spielen eine große Rolle. Und ich finde den Film Back to Maracanã einfach kurzweilig, sehr witzig, sehr emotional. Da sind witzige Dialoge. Die Schauspieler sind sehr charmant. Wir kennen die jetzt nicht. Das sind alles israelische und brasilianische Schauspieler. Auf jeden Fall gute Unterhaltung und viel Spaß für die Familie.
Und dann haben wir noch eine Komödie, einen dritten Film, wieder aus Frankreich, auch wenn der Titel Made in China heißt. Das ist jetzt etwas verwirrend. Also Jan, Made in China oder in Frankreich oder was denn jetzt?
Also beides. Es geht nämlich um die chinesische Minderheit in Frankreich, die oft mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert ist. Der Film ist von und mit Frédéric Chaux, den wir als Quotenasiate in dem Schwiegersohn-Quartett der beiden Monsieur Claude-Komödien kennen. Chaux versucht, die Vorurteile der Franzosen gegenüber Asiaten aufzuarbeiten und vielleicht auch abzubauen mit dieser Komödie. Und das macht er, indem er Einblick gibt, wie chinesische Einwanderer ticken.
Also abschließend Daumen rauf, Daumen runter.
Daumen rauf. Ich finde den Film gut. Er ist subtiler als eben diese französischen Komödien von Monsieur Claude, die ja eher platt sind und die Vorurteile eben von fremden Menschen behandeln. Das finde ich hier ist anders. Es geht ernst dazu, aber trotzdem wird es nicht überproblematisiert. Viele witzige Momente, kurzweilige Geschichte. Toller Film.
Drei Familienkomödien sind gerade im Kino angelaufen. Ausgeflogen, Back to Maracanã und Made in China. Jan Tussing hat darüber berichtet. Kleidung ist wichtig, Kleidung wirkt. Aber sicher kein Kleidungsstück so wie diese Bluse. Nämlich die Bluse in der gleichnamigen Graphic Novel des französischen Zeichners Bastien Vives. Die Bluse verändert das Leben der jungen Studentin Severine. Tanja Küchle hat sich davon begeistern lassen.
HR Info. Der Büchercheck.
Severine ist Anfang 20, klug, gut aussehend und extrem schüchtern. Ständig trägt sie die Arme vor der Brust überkreuzt, so als wollte sie sich selbst schützen, wärmen, vielleicht umarmen. Ich könnte es verstehen, denn ihr Freund, mit dem sie in Paris zusammenlebt, spielt bevorzugt Fantasy-Games mit seinen Nerd-Kumpels. Statt Sex und Kuscheln gibt es Netflix zum Einschlafen, bis eines Tages etwas Einschneidendes passiert. Severine wird beim Babysitten von der Tochter des Hauses vollgekotzt und bekommt von der Hausdame eine Bluse geliehen. Das Designerstück aus feinster Seide glänzt verführerisch, wie Perlmutt. Kaum zieht Severine die Bluse an, erscheinen da enorme Brüste, kurvige Hüften und ihre Haltung, all ihre Bewegungen wirken straff und beschwingt. Vom Prof bis zum Fremden im Straßencafé, alle Männer sind verrückt nach ihr und bedrängen sie. Auch Severine verändert sich, hat mit allen möglichen Männern aufregenden Sex. Man fragt sich zu Recht, kann das wahr sein? Die Antwort ist, nur zur Hälfte.
Worum es geht.
Denn das hier ist eine fantastische Geschichte. Ein in der Realität spielendes Märchen, in der die Bluse als magisches Objekt alle um sich herum verhext. Lesenswert ist das, weil die Graphic Novel hier satirisch überspitzt genau den widersprüchlichen Blick trifft, den wir heute nach den ganzen MeToo-Debatten auf Erotik und das Betonen von weiblichem Sexappeal haben. Ich war beim Lesen immer wieder verärgert über den Sexismus und die Klischees. Und damit hat mich Bastien Vives voll erwischt.
Wie es geschrieben ist.
Vives hat seine spitzwindige Story klug gebaut. Sie empört, aber genauso erhitzt sie einen beim Lesen. Nicht allein wegen der erotischen Begegnungen, die Bastien Vives in vielen Zeichnungen auskostet. Sehr explizit, aber nie pornografisch. Allein schon, dass die Graphic Novel in Schwarz, Weiß und Grautönen gehalten ist, gibt ihr einen eleganten Arthouse-Touch. In seinen realistischen Zeichnungen trifft er mit wenigen Strichen genau die Zwischentöne menschlicher Beziehungen. Auch als Severine nach einigen Tagen des Abtauchens in Abenteuern zurück zu ihrem Freund in die gemeinsame Wohnung kommt.
Wo warst du? Ich hab rumtelefoniert wie blöd. Bei deinen Eltern überall. Ich geh dann mal. Nein, warte, du gehst nicht. Lass mich los. Mensch, verdammt, spinnst du? Ich hab doch gar nicht so fest. Tut mir leid. Jetzt ist sie hinüber. Wo warst du? Ist der neu dein BH? Nein, den habe ich seit 4 Jahren.
Wie es gefällt.
Ich bin begeistert, denn diese Graphic Novel ist ein fulminantes Lob der Lust. Und sie raubt uns gleichzeitig jede Illusion. Klar wird, sich exzessiv seinen Begierden hinzugeben, kann auch nicht die Lösung sein. So kann man diese Geschichte am Ende einerseits als bissige Satire lesen auf unsere widersprüchliche Einstellung zur Erotik und zu den Geschlechterverhältnissen. Andererseits aber genauso als eine Art erotischen Bildungsroman, der nicht nur Severin nach vielen schmerzhaften wie lustvollen Erlebnissen neue Einsichten beschert, sondern auch uns. Und der einen dabei so richtig ins Schwitzen bringt.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Tanja Küchle über Die Bluse, eine Graphic Novel von Bastien Vives. Erschienen ist das Buch bei Reprodukt und kostet 24 Euro. Wenn es um Comics geht, sollte man auch unbedingt nach Japan gucken. Mangas sind aus dem Leben vieler junger Japaner nicht mehr wegzudenken und begeistern auch bei uns immer mehr Menschen. In Japan ist vor allem eine Manga-Figur besonders beliebt. Draimon, das ist ein kleiner blauer Roboter mit Katzengesicht, der in Japan so bekannt ist wie hier Mickey Maus. In der Stadt Kawasaki hat Draimon sogar ein ganzes Museum. Katrin Erdmann war dort und hat Fans getroffen.
Kubo ist 11 Jahre alt, hat ein rundes Gesicht und weiß ziemlich gut Bescheid über Draimon, der in Asien so bekannt ist wie bei uns Mickey Maus. Er hat verschiedene Zauberwerkzeuge, zum Beispiel die Dokodemodor. Wer durch sie hindurchgeht, kommt immer zum Traumziel oder der Kopfpropeller, mit dem man fliegen kann. Könnte Kugo durch die Tür gehen, dann wäre er am liebsten sofort in Amerika. Draimon, eine Wortkombination aus der japanischen Süßigkeit Dorojaki und Mon, Monster, soll dem kleinen Nobita helfen. Der ist ein bisschen schwächlich und gerät immer wieder in Schwierigkeiten. Kaum, dass in Kawasaki das Museum des Comiczeichners Fujiko F. Fujio seine Türen öffnet, stürmen Eltern mit ihren Kindern herein. Der Japaner Fujiko erschuf seine beliebte Figur Anfang der 70er Jahre. Wie er beim Zeichnen vorgegangen ist, zeigt der erste animierte Schaukasten. Zunächst sieht man hier ein weißes Blatt. Darauf hat der Zeichner die Linien gesetzt und die ersten Dialoge geschrieben. Danach hat er einen Kabura-Stift benutzt. Das ist ein spezieller mit Tinte zum Manga-Zeichnen. Wenn man stark damit aufdrückt, öffnet sich die Spitze. Dann kann man dickere Linien zeichnen. Erklärt Mitsuko Ikeda im Museum für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. In ganz Japan und später auch darüber hinaus bekannt wurde Fujiko ab 1973 durch seine Anime-Serie. Das Muster der Filme ist immer dasselbe. Der etwas trottlige Nobita muss eine schier unlösbare Aufgabe lösen. Und die niedliche blaue Roboterkatze hilft ihm, Gegenspieler zu besiegen. Alles mit Witz und oft mit einer Moral. Kreativ arbeiten konnte Zeichner Fujiko am besten bei Klassikmusik oder wenn er laut Comedy-Serien schaute, erzählt die Museumsmitarbeiterin. Über seinem Originalschreibtisch hängt ein nicht enden wollender Bücherschacht. Das soll zeigen, was im Kopf von Herrn Fujiko vorging. Hier stehen über 10.000 Zeitschriften, Manuskripte und Bücher. Da hat er sich seine Ideen hergeholt. Der Roboter, der mit seinen Wunderwerkzeugen einem kleinen Jungen hilft, ist ganzen Generationen in Asien bekannt. Diese indonesische Mutter kennt die Figur seit ihrem 13. Lebensjahr.
Dream of children we can see in Doraemon.
Mit seinen Werkzeugen erfüllt er den Kindern Träume, macht Dinge möglich, die sonst unmöglich wären. So können sie zum Beispiel überall hingehen. Das macht Spaß.
When we can go anywhere, it's fun.
Die Mangas von Fujiko werden inzwischen in 20 Länder verkauft, die Animes in 70 Ländern ausgestrahlt, darunter auch in Spanien und Italien. Und obwohl der Zeichner seit 1996 tot ist, inspiriert sein Roboter noch heute die Kunst. So kam erst vor 2 Jahren ein 3D-Film mit Draimon raus. Und im nächsten Jahr feiert er seinen 50. Geburtstag.
Draimon, eine traditionsreiche Manga-Figur aus Japan, Katrin Erdmann hat berichtet. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.